Ja, wir hatten es gerade davon, bevor der Gottesdienst losging. Ich war schon hier, aber noch nicht oft und immer wieder mit großen Abständen. Aber schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und ich habe mir so im Vorfeld überlegt, ich finde es immer spannend, wenn man bloß so ganz ab und zu mal wohin kommt, was könnte dran sein? Ich kenne die Situation nicht, ich kenne die Entwicklungen nicht, ich weiß nicht, was die letzten Wochen bei euch dran war. Aber dann habe ich mir es relativ einfach gemacht. Wir sind gerade bei den APIs, wo ich Pastor bin, am Kolosserbrief dran. Und ich habe einfach einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief jetzt heute Morgen mit dabei. Und zwar diesen großen Christushymnus, der da steht im Kolosser 1, nachher die Verse 15 bis 20. Verse, über die viel diskutiert wird. In der Auslegung, ist das jetzt, sind es Worte von Paulus oder hat Paulus das übernommen von der Gemeinde dort schon? Ja, Gemeinde bestand ja schon 20, 30 Jahre, hatte sich das schon so in der Gemeinde als Glaubensbekenntnis, als Lobpreislied etabliert, war das schon bekannt. Aber das ist letztlich, glaube ich, für uns auch nicht entscheidend, ob es Worte von Paulus sind oder Worte der ersten Christen insgesamt. Aber das andere ist mir deutlich geworden. Paulus wollte hier am Anfang des Kolosserbriefes, wo es dann nachher um verschiedene Missstände und Irrlehrer und alles Mögliche geht, zuerst nochmal Jesus groß machen. Die Herrschaft, die Allmacht Christi hervorheben. Und ich denke, da sind wir nie falsch unterwegs, wenn wir uns da dazu helfen, wieder einen neuen Blick von Jesus zu gewinnen. Ich habe es jetzt gerade bei den Liedern gedacht. Wir tun uns, glaube ich, leichter, Gott zu preisen in seiner Größe und Herrlichkeit. Aber das, was Paulus hier macht, wie kaum irgendwo sonst im Neuen Testament, in der geballten Form, ja, einfach Jesus uns groß zu machen. Jesus, der Herrscher des Alls, Pantokrator, der alles unter sich hat, der König ist über alles. Vielleicht jetzt gerade auch von Ostern her, es ist angeklungen, wenn wir an die Passionszeit denken, dann tun wir uns schwer. Wenn wir Jesus so kennen und bedenken, aus dem, wie er auf dieser Welt unterwegs war, dieser Zimmermann aus Nazareth, dieser arme und wandernde, umherziehende Rabbi, dieser Freund der Armen und der Verlorenen und Verkommenen, der sich mit den Sündern abgegeben hat und der dann letztlich Opfer seiner Gegner wurde scheinbar und so schmerzlich und so schmählich zugrunde ging. Wie sollen wir uns den vorstellen als den König des Alls, als den König des Universums, als den Herrscher über alles? Als den, der auf dem Thron Gottes sitzt oder zur Rechten Gottes, je nach Bild. Ja. Vielleicht kann uns dieser Hymnus heute Morgen wieder ein Stück dazu verhelfen. Dieser feierliche Lobgesang über die Größe Jesu. Und das ist mir auch deutlich geworden. Es geht, glaube ich, nicht darum, dass wir das wirklich durchdringen, erfassen können. Das, was hier beschrieben wird, das geht so weit über unsere Vorstellungen hinaus. Aber es drückt den Glauben der christlichen Gemeinde aus. Sozusagen ein Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Jesus Christus, den Herrn und König über alles. Und es will uns helfen, dass wir mit unserem Glauben antworten können, auch wenn wir es verstandesmäßig und gedanklich gar nicht fassen können, aber dass wir wieder neu einstimmen können in dieses Bekenntnis, das wir so oft so schnell dahin sagen, Jesus ist der Herr und der Herr über alles. Ich möchte es uns lesen und möchte Sie einladen, schon während dem Lesen mal darauf zu achten, für sich selber, jeder ganz persönlich, was erfahren wir über Jesus, wo spricht es mich an? Wenn Paulus hier schreibt, Kolosser 1, die Verse 15 bis 20, In manchen Bibeln ist es wie ein Gedicht abgedruckt, das soll darauf hinweisen, dass es vielleicht auch schon ein vorformuliertes Glaubensbekenntnis war, das Paulus hier aufnimmt. Aber wie gesagt, das ist zweitrangig. Da schreibt Paulus, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Unfassbare Sätze hier. Also mir geht es zumindest so, mein Verstand ist dazu beschränkt und begrenzt, das zu fassen, was hier ausgesagt wird. Und trotzdem möchte ich mit uns dem einfach nochmal entlang gehen, das ein bisschen ausführlicher nachsprechen und nachdenken, was wir hier über Jesus erfahren, wie er uns vor Augen gestellt wird. Und ich wünsche mir's, dass wir hinterher wieder neu erfüllt sind. Mit diesem Herrn dürfen wir leben und er ist für uns da. Mit ihm können wir dann weitergehen in unserem Alltag. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist und bleibt unsichtbar, unfassbar für uns. Jeder hat zwar irgendwelche Bilder vor Augen, wenn er über Gott nachdenkt, und dann merken wir gleichzeitig, die Bilder greifen alle zu kurz. Wir können nicht wirklich uns ein Bild machen von Gott. Und doch, wir haben ein Bild von Gott. Ein Abbild, ein Ebenbild Gottes. Gott hat sich gezeigt, Gott hat sich vermenschlicht, so dass wir ihn sehen, dass wir ihn fassen können. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Bei den Kindern sagen wir manchmal so, ganz der Vater oder ganz die Mutter, wenn wir sie anschauen. Und man sieht so, Ziege, ich tue mir da immer schwer, meine Frau tut sich immer ein bisschen besser, der sieht ganz oder die sieht ganz dem gleich oder so. Ja. Aber Jesus sieht nicht äußerlich Gott gleich. Da wären wir auf dem falschen Weg. Ja. Wenn wir jetzt ein Foto von Jesus hätten und sagen, so sieht Gott aus. Aber er hat Gott in diese Welt hereingebracht, so wie er gelebt und gewirkt und wie er über Gott gesprochen hat. Das ist das Bild, was wir von Gott haben. Und so ist und bleibt Jesus eben der einzige Zugang zum Unsichtbaren, zum Heiligen, zum unfassbaren Gott. Ich denke, manche von uns kennen diese Verse, wenn Jesus in Johannes 14 sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann zwei Verse weiter sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Von daher, wenn wir Gott in irgendeiner Weise wahrnehmen und begreifen wollen, dann lasst uns immer wieder auf Jesus sehen. Da hat sich Gott uns Menschlichen, unserem menschlichen Denken, unserem menschlichen Sehen geoffenbart und gezeigt. Da können wir was erfahren, wie Gott ist. Durch Jesus kommt uns Gott ganz nahe. Da wird Gott menschlich. Auch ganz klein, ich denke gerade jetzt an Karfreitag und Ostern haben wir das wieder bedacht miteinander. Schier nicht auszuhalten, dass Gott so klein wird, dass ihn anscheinend die Gegner überwältigen und kreuzigen können. Das passt in unserem Denken irgendwie nicht zusammen. Und schon damals sagen sie, als Jesus am Kreuz hängt, wenn du es wirklich bist, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter. Dann zeig doch deine Macht. Es ist noch eine verborgene Macht. Und trotzdem, auch das ist dem Paulus oder den ersten Christen hier wichtig, dieser Jesus, der so schwach und so klein und manchmal so ohnmächtig scheinbar daherkommt in dieser Welt, er stellt die Machtverhältnisse dieser Welt auf den Kopf. Für Paulus ist das keine Frage, das kommt immer wieder vor, dass es andere Einflüsse, andere Mächte gibt in dieser Welt. Aber das eine ist ihm klar, sie sind alle Christus unterworfen. Ein paar Verse vorher heißt es hier, Vers 13, er, Gott, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das eigentliche Machtfeld, das eigentliche Herrschaftsfeld, das eigentliche Reich, zu dem wir als Christen gehören dürfen. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist das so wichtig, dass wir uns das immer wieder auch vor Augen stellen. Jesus ist der Herr. Alle scheinbar Mächtigen in dieser Welt, und manchmal haben wir ja schon den Eindruck, dass sie viel Macht haben und viel durcheinander bringen können und viel Chaos anrichten können. Aber alle Mächtigen dieser Welt können nur so viel bewegen, wie von Jesus her ihnen ermöglicht wird. Sie stehen immer unter Jesus. Er ist der Herr. Wieder so ein Gedanke, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, der im Verstand fast nicht zu fassen ist, wenn wir hineinschauen in das, was wir jeden Tag an Meldungen mitbekommen in Zeitungen und Nachrichten. Dann sieht es anders aus. Dann ist so wenig zu sehen von der Macht Jesu, die herrscht, die regiert. Es ist noch eine verborgene Macht. Aber seit Ostern glauben wir, er ist der Sieger auch über all diese todbringenden Mächte. Er hat sie besiegt, er hat sie überwunden. Und darum dürfen wir ermutigt und getrost auch in die Zukunft gehen, die uns manchmal jede Hoffnung ja nehmen will, wenn wir die Nachrichten hören. Die ersten Christen waren überzeugt, es streiten um uns nicht mehrere Götter, und dann muss man eben sehen, wer ist jetzt der Stärkere und wer wird gewinnen, sondern dieser Streit ist längst entschieden. Wir sind und wir bleiben in der Hand Jesu Christi und seines Vaters. Und eben nicht in den Händen irgendwelcher Götzen oder pseudogöttlicher Mächte oder was es da alles gibt in dieser Welt. In Christus begegnet uns der Gott, der schon am Anfang der Bibel bezeugt wird, der schon in den Mosebüchern bezeugt wird, im ersten Gebot, als der Gott, der alleine Gott ist. Und es gilt, ihn über alle Dinge zu fürchten und zu lieben, ihm allein zu vertrauen. Was für eine Botschaft, gerade in unsere Tage hinein, wo so vieles durcheinander ist. Jesus ist der Herr. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Auch so ein Gedanke, ich denke an manche Gesprächskreise, wenn wir jetzt Zeit hätten und miteinander hier ins Gespräch kommen würden, würden wir wahrscheinlich auch darauf kommen, wie können wir das denken, wie sieht es aus mit Jesus, der vor der Schöpfung war und der in der Schöpfung beteiligt war. Ich kann es auch mit meinem Verstand nicht letztlich erfassen. Und trotzdem, in Jesus ist die ganze Welt geschaffen. Durch ihn ist alles geworden. Er ist mit der Schöpfer aller Dinge. Und das andere, es kommt nicht nur von ihm her, er war nicht nur ganz am Anfang, sondern es geht alles auf ihn zu. Er ist das Ziel aller Dinge, darauf zielt die ganze Schöpfung. Und sie wird da vollendet werden, wo Jesus erscheint. Es gibt ja so Theologien, wo man so trennt und sagt, ja, die geschaffene Welt, diese Welt mit all dem Bösen und Schlechten und so, das ist irgendwie die teuflische Seite und irgendwie das Unsichtbare und das, worauf wir hinleben, das ist so Gottes Seite. Nein, die Bibel sagt uns was anderes. Die geschaffene Welt ist eben nicht vom Teufel, sondern sie kommt von Jesus her, sie kommt von Gott her, dem himmlischen Vater, sie kommt vom Schöpfer her. Wir müssen nicht von der Welt erlöst werden, sondern wir werden mal zusammen mit dieser Welt erlöst. Die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur in dieser Welt wird erlöst werden, weil Christus eben auch der Herr ist, über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung. Auch da wieder, noch in vielen Bereichen im Unsichtbaren. Es sind Glaubenssätze, ja. Und trotzdem halten wir daran fest als Christen. In Christus erkennen wir, wie Gott Ja sagt, auch zu dieser Schöpfung, zu seinen Menschen, zu seinen Geschöpfen. Er wird selber Mensch. Er sagt nicht, da muss man sich möglichst distanzieren und heraushalten, sondern diese Welt mit ihrem ganzen Lauf liegt in der Hand Jesu. Ich fand es so schön, wie ein Ausleger schrieb, ja, in Christus geht die Sonne auf und wieder unter. In Christus verlaufen die Jahreszeiten in ihrer Ordnung, all das, was zu unserer Schöpfung gehört. In ihm hält unser Erdball zusammen. In ihm blühen die Pflanzen und in ihm lieben sich Menschen. In ihm wird uns der Tisch gedeckt und in Christus wird einmal diese Welt vollendet. Das heißt dann auch, wenn diese ganze Schöpfung von ihm kommt und auf ihn zuläuft, wenn er sozusagen diese ganze Schöpfung umfasst, dann ist er auch, darf ich es mal so technisch sagen, der absolute Fachmann für alles, was mit dieser Schöpfung zu tun hat. Und wir können mit allem zu ihm kommen und in allem mit ihm rechnen. Themen, vorher sind ein paar angeklungen, Gesundheit. Er ist der Herr über die Schöpfung. Oder diese ganze Diskussion um das Klima. Zuerst und zuletzt ist er der Herr über das, wie warm es wird und wie es regnet. Das heißt nicht, dass wir aus der Verantwortung herausgenommen werden. Ja? Wenn Jesus der Herr der Schöpfung ist, auch unser Herr ist, dann sind wir da mit beteiligt, mit einbezogen. Wenn seine Schöpfung ist, dann wollen wir uns da auch Gedanken drum machen. Aber dass wir uns das immer wieder bewusst machen, es gibt nur diesen einen Gott. Ich habe manchmal so den Eindruck, gerade wenn es um die Klimafragen geht, das wird ja regelrecht zur Religion. Wenn wir das Klima gerettet bekommen, dann bekommen wir die Welt gerettet. Wie wenn da das Heil drin liegt. Aber es gibt eben nur den einen Schöpfer und seine Schöpfung. Nichts ist ihm entzogen. Auch eben nicht irgendwelche Naturgesetze und Entwicklungen, die wir so beobachten, die uns manchmal Angst machen. Alles ist Christus in die Hand gegeben. Weil es von Anfang an schon ihm gehörte. Weil er schon immer der Herr ist und bleiben wird. Und am Schluss sich zeigen wird als der Weltenherrscher. Christus als der Herr des Alls, als der Herr des Kosmos, des Ganzen, der ganzen Schöpfung. Aber dann durchbricht Paulus hier, oder wer es auch immer geschrieben hat, dieses Bild und führt es nochmal ein Stück weiter. Dieses Bild vom Weltenherrscher. Da heißt es, und er ist das Haupt des Leibes. Und jetzt heißt es nicht des ganzen Kosmos, der ganzen Erde, sondern nämlich der Gemeinde. Der Kosmos, die Welt, das ist wohl noch nicht der Leib Christi im eigentlichen Sinn, sondern die Gemeinde. Der ganzen Schöpfung gilt zwar seine Liebe, gilt seine Versöhnung jedem Einzelnen. Das, was am Kreuz geschehen ist, da ist kein Mensch davon ausgeschlossen. Aber eben diese Versöhnung, diese Liebe Gottes muss im Glauben angenommen werden. Es gibt keine Zwangsversöhnung. Jesus drängt sich nicht einfach auf. Bei denen, die ihn annehmen, die ihn aufnehmen im Glauben, da entsteht Gemeinde, der eigentliche Leib Christi. Er ist das Haupt des Leibes. Die Gemeinde lebt von der Verbindung zu ihm nochmal in ganz anderer Weise, wie die ganze Schöpfung darunter lebt. Leider leidet manchmal dieser Leib und hat manche Wunden und Narben und ist in manchem nicht sehr schön und sehr vollkommen. Aber er lebt, so wie es in unserem Leib eben auch ist, solange das Haupt, wenn wir es in diesem Bild sagen dürfen, das Haupt lebt. Ohne das Haupt ist alles tot. Ja? In unserem Leib, da kann es manchmal Einschränkungen geben, da kann es Amputationen geben, da kann es Gliedmaßen geben, die nicht so richtig funktionieren. So ist es mit dem Leib Christi auch. Aber er lebt, weil das Haupt lebt, weil unser Herr lebt. Dass wir uns da immer wieder drauf besinnen. Das Zentrum unserer Gemeinde ist nicht das, was wir gern hätten und was wir uns wünschen und was wir wollen. Auch nicht unsere Ängste, unser Pessimismus und es wird ja immer alles kleiner und weniger. Sondern der Blick auf unseren Herrn. Und er lebt und er bleibt. Und er ist der Herr und in ihm wird sich alles vollenden. Nicht wir sind das Haupt, nicht wir müssen es verantworten, sondern es liegt in seiner Hand. Von ihm her kommt Leben in diese Gemeinde, in jede Gemeinde, in die Gemeinde, in seinen Leib. Da heißt es, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er hat das Leben gebracht, er hat es erwirkt. Jetzt an Ostern haben wir es wieder gefeiert. Und in ihm und mit ihm werden wir alle vom Tod ins Leben gehen, weil Christus vom Tod auferstanden ist. Und für mich mit die gewaltigste Aussage, die hier in diesen paar Versen steht, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das haben die Kolosser wahrscheinlich damals nicht bestritten, dass Gott in Jesus Christus gegenwärtig ist. Das wird keine Gemeinde bestreiten, sonst wären wir nicht auf diesem Weg als Christen unterwegs. Aber damals bei den Kolossern, da war es wohl so, dass sie es auch noch von anderen Mächten gesagt haben. Die Weltelemente, das, was in dieser Welt alles los ist, das, ich sage es mal in diesem Schlagwort, das Schicksal, Naturerscheinungen, Engelsmächte, es gibt so viele Gewalten, die irgendwie auch mit Gott in Verbindung gebracht werden. Und auch bei uns passiert es, Mächte, was wir in dieser Welt so wahrnehmen, die uns, wo wir denken, denen sind wir auch Respekt schuldig, die müssen wir auch irgendwie beachten. Und Paulus widerspricht dem. In Christus habt ihr die ganze Fülle Gottes. Wieder so ein Satz, der unser Denken weit übersteigt, aber den ich mir immer wieder vor Augen halten will. Ich brauche letztlich niemand anderen und nichts anderes, nichts zu verehren und nichts zu fürchten. Bedenkt es für euch mal ganz persönlich, wenn ihr eine ruhige Minute habt, was diese Aussage in ihrer Konsequenz bedeutet. In Christus haben wir alles. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Christus die ganze Fülle wohnen sollte. Was brauchen wir oft alles? Was meinen wir zu brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben? alles in Jesus. Und dann als letztes noch, er versöhnte alles mit sich durch ihn. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Gott hat nicht nur die ganze Fülle in Jesus hineingelegt, ihm alle Macht und alles gegeben, was man sich vorstellen kann. Und weit darüber hinaus, er hat auch Frieden gemacht, mitten hinein in diese friedlose Welt und für diese friedlose Welt. Und Frieden können wir damals und heute letztlich nur finden bei Jesus. Gerade von daher und trotzdem und gerade darum dürfen wir uns einsetzen, dass auch Frieden in unsere Beziehungen hineinkommt und Frieden in dieser Welt gefördert wird. Weil wir wissen, wir müssen es nicht selber machen. Dann könnte man nur resignieren und sagen, bekommen wir doch nicht hin in dieser Welt. Aber wir wissen darum, unseren Frieden können wir bei Jesus finden. Er hat alles dafür getan. Dafür hat er sein Leben gelassen am Kreuz. Er hat Frieden gemacht durch sein Blut. Der Friede steht schon zur Verfügung. Wir müssen ihn nur annehmen und leben. Alles ist da. Alles, was wir brauchen. Jesus Christus über alles und in allem. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich fordert es heraus, manches in meinem Leben wieder neu zu überdenken. Wie sieht es aus mit dem Vertrauen, wenn er alle Macht hat, wenn er der Herr ist über alle Mächte? Wie sieht es aus, wenn ich dann oft doch mir Sorgen mache und Angst habe, wie wird das werden, im Kleinen oder im Großen, im Persönlichen oder in dieser Welt? Wie sieht es aus mit meiner Zufriedenheit, mit meiner Dankbarkeit? Wenn ich mit Jesus leben darf, wenn ich ihn kennen darf, wenn ich wissen darf, ich gehöre zu ihm und wenn in ihm alle Fülle ist, wenn alles in ihm ist und ich immer meine, ich brauche noch irgendwas und ich brauche noch mehr und ich brauche noch das oder jenes, um gut leben zu können. Dabei haben wir alles. Ich bin kein Schwärmer und ich möchte es Ihnen nicht irgendwie über unsere Realität hinweg so jetzt mitgeben und dann schaut halt von allem weg, was uns das Leben schwer machen will, aber ich möchte uns einladen, schauen wir mehr auf Jesus. Lassen wir uns von ihm erfüllen. Und dankbar und zufrieden werden und zuversichtlich werden. Wir gehen auf eine wunderbare Zukunft zu. Denn er, der von Anfang an ist, und der den ganzen Weg mitgeht, wird am Ende stehen. Und dann wird sich alles in ihm erfüllen und wohl dem, der zu ihm gehört. Amen.